Nun, ihr habt schon ein bisschen gehört, Gewissheit ist das Thema. Gewissheit ist das Thema des ersten Johannesbriefes und Gewissheit ist das, wonach sich unsere Welt heute eigentlich sehnt. Aber Gewissheit ist auch das, was unsere Welt nicht hat, nicht kennt. Gerade in unserer heutigen Zeit, wir leben in einer Zeit, in der es sehr viele politische Unsicherheiten gibt. Wir haben Kriege, ihr müsst euch nur mal die Nachrichten anschauen. Ich weiß nicht, wie oft ihr das überhaupt macht und ob ihr das überhaupt noch Lust habt dazu. Manchmal verleitet mir das Ganze immer wieder dieselben Sachen. Hier ein Toter, hier Krieg, hier Terror. Wo führt das Ganze hin? Die Politiker sind ratlos. Jetzt kommt die ganze Flüchtlingsproblematik dazu, wie es heute heißt in Deutschland. Und die Politiker sind auch da ratlos. Was sollen wir jetzt machen? Wie sollen wir das jetzt lösen? Und. Viele Fragen werden gestellt. Man sehnt sich nach Gewissheit. Wir wissen nicht, wie die Welt von morgen sein wird. Ich weiß nicht, ob die Euros, die ich heute in der Tasche habe, immer noch denselben Wert haben werden, morgen oder übermorgen. Ich weiß nicht, ob die Märkte jederzeit zusammenbrechen. Ich weiß nicht, ob hier bei uns demnächst jemand reinkommt mit einer Bombe um den Bauch gebunden und sich einfach in die Luft sprengt. Wir wissen es nicht. Wir leben in einer Zeit der Ungewissenheit. Es ist noch viel schlimmer. Wir können eigentlich gar nichts wissen. Wir wissen eigentlich nicht mal wirklich, ob wir existieren, unabhängig von Gott. Ich weiß nicht, ob ich nicht irgendwo angeschlossen bin, also an eine Maschine wie in dem Science-Fiction-Film The Matrix, wo ich einfach mir alles nur einbilde, was ich hier erlebe. Ich weiß es nicht. Ich brauche Offenbarung. Ich brauche jemand, der mir sagt, was ist Wahrheit und was ist Irrtum. Und diese Gewissheit, nachdem sich die Menschen sehnen, irgendwas Stabiles, irgendwas Konstantes. Worauf kann man sich denn heute noch verlassen? Wem kann man denn heute noch vertrauen? Aber interessant ist auch gleichzeitig, und das ist so das Irrationale, das Widersprüchliche unserer Gesellschaft ist auch, gleichzeitig schreckt man davor zurück, absolute Aussagen zu machen. Oh, ja gut, also die Wahrheit, das kann keiner wissen. Die Realität, wie es wirklich ist, jeder hat seine eigene Wahrheit. Und das ist der sogenannte Postmodernismus heute. Die wohl widersprüchlichste und dümmste Philosophie, die je erfunden wurde, weil die Philosophie ist, es gibt keine Wahrheit. Und diese Aussage, es gibt keine Wahrheit, ist eine absolute Aussage, eine absolute Wahrheit, die die Postmodernisten lehren. Das heißt, sie widersprechen sich in ihrem Kern selber. Aber so ist der Mensch. Wenn die Realität, das Fassbare, das Greifbare, eben die Politik, die Konjunktur, all diese Dinge, wenn das keinen Sinn mehr macht, dann fliehen wir doch lieber in die Irrationalität, in das Unreale, in das Widersprüchliche und wir begrüßen das und wir werden alle tolerant. Und wir lieben einander und es ist alles wunderbar und jeder kann machen und glauben und tun, was er will. Und wir merken auch, das funktioniert nicht. Aber es ist nicht politisch korrekt, heute von absoluter Wahrheit zu sprechen, schon gar nicht von Gewissheit und zu sagen, ich weiß, dass ich ewiges Leben habe. Ich weiß, dass das die Wahrheit ist und es gibt keine andere. Das ist heute auch nicht gewollt. Und so befindet sich die Welt, die ungläubige Welt, in diesem Dilemma, in diesem Problem, in dieser Spannung, die sie nicht lösen kann. Es ist anstößig, absolute Aussagen zu machen. Und das Interessante ist, genau diese Einflüsse, die kommen ja nicht nur, die machen ja nicht Halt hier von unseren vier Wänden. Wir haben das heute Morgen in der Bibelstunde schon gehört, wo wir über die Sünden gesprochen haben, die wir leider zu oft tolerieren in unserem Leben. Zum Beispiel mangelnde Selbstbeherrschung, was gerade im Moment total aktuell ist in unserer Gesellschaft, unserer Kultur, ist eine Kultur der mangelnden Selbstbeherrschung. Man soll sich nicht beherrschen, man soll nach seinen Lüsten leben. Und so macht das nicht Halt vor den Mauern der Gemeinde, der Kirche. Das kommt in den Evangelikalismus hinein und verwirrt die Christen. Und deshalb auch die Toleranz, der Postmodernismus, der uns heute prägt. Die Evangelikalen, die sich nicht mehr wagen, aufzustehen und zu sagen, das ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes sagt, so spricht der Herr, Doppelpunkt. Das ist die Wahrheit. Nein, wir müssen alle im Dialog sein. Wir müssen miteinander verhandeln und reden und ja und da und hier und keine absoluten Aussagen. Man will ja keinen verurteilen und keinen richten. Man hat dieses Wischi-Waschi-Christentum heute, diesen Weichspüler, wo einfach nichts mehr geckig und kann, man darf nichts mehr sagen, was absolut ist. Man kann gleich jemanden anstößig sein und gleich nachdem ich irgendwas gesagt habe von der Kanzel, also nicht hier, versteht mich nicht falsch, ich weiß, dass ihr die Wahrheit liebt, aber in vielen Kreisen ist das so, sobald man eine absolute Aussage macht, muss man sich nicht wundern, wenn man als Prediger gleich danach angegriffen und kritisiert wird von allen möglichen Seiten. Und dennoch sagt uns der Johannesbrief genau das. Das Christentum baut genau darauf auf absoluten gewissen Aussagen, absoluten gewissen Wahrheiten, objektive, feststehende Wahrheiten. Die Wahrheit befindet sich außerhalb von mir selbst. Ich definiere nicht die Wahrheit. Ich kann sagen, ich glaube, dass ich durch diese Wand laufen kann da drüben. Und wenn ich das jetzt probiere, kann ich das noch so sehr glauben. Aber ich werde mir eine Beule holen, wenn ich da reinlaufe. Und ich werde sehr schnell merken, dass die Realität außerhalb von mir ist. Sie entzieht sich meiner Definition. Ich kann die Wahrheit nicht definieren selber. Wir wurden nämlich nicht dazu geschaffen, die Wahrheit selber zu definieren. Wir wurden geschaffen von Gott, dass er uns sagt, was die Wahrheit ist. Und genauso ist es hier im Johannesbrief, wo Johannes jetzt gegen diese Gnostiker schreibt, gegen diese Irrlehrer, die behaupteten, wir haben eine neue, eine verbesserte Version des Christentums anzubieten. Wir haben höhere Erkenntnis. Aber dabei waren sie beeinflusst von der griechischen Philosophie damals, von einem sogenannten Dualismus, also eine ungesunde Trennung zwischen Geist und Materie. Man fing an zu sagen, die Materie, also alles, was fest und stofflich ist, ist eigentlich böse an und für sich selbst, mein Körper, und nur der Geist ist gut. Und deshalb kann ich in meinem Körper sündigen und machen und tun, wie ich gerade Lust habe. Es hat keinen Einfluss auf meinen Geist, weil ich bin ja schon so geistlich in die höheren Sphären vorgedrungen, dass ich einfach leben kann wie ein Heide sozusagen. Und dann haben sie auch gesagt, und Christus kann auch nicht wirklich Mensch geworden sein, weil das würde ja auch bedeuten, dass Christus böse wäre. Und deshalb war er nicht wirklich Mensch, sondern er war entweder ein Phantom, oder andere behaupteten auch, der Christusgeist kam auf den Menschen Christus bei seiner Taufe und sie verließ ihn, der Christusgeist verließ ihn dann wieder und am Kreuz starb nur ein ganz normaler Mensch. Und das hat natürlich Folgen auf die Lehre des Christentums, auf die essentiellen Grundwahrheiten, die wir glauben. Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch, durch die Taufe gekommen, am Kreuz gestorben, für unsere Sünden. Und diese Lehren wurden jetzt in Frage gestellt. Heilsgewissheit war das Problem. Die Christen in Kleinasien, an denen Johannes seinen Dienst verrichtete, waren sich nicht mehr sicher. Sind wir jetzt wirklich richtig? Verstehen wir das richtig oder haben wir hier irgendwas falsch verstanden? Und der Schlüsselvers des 1. Johannesbriefes finden wir in Kapitel 5, Vers 13, wo es heißt, dies habe ich euch geschrieben, und ihr habt hier in der Schlachter 2000 eine etwas längere Variante, aber letztlich sagt es dasselbe aus, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Das ist die Elberfelder, die kürzere Version von diesem Vers. Aber ihr seht schon, es geht darum, dass Johannes schreibt, dass diese Gläubigen, die jetzt noch treu geblieben sind, die sich nicht von dieser falschen Lehre der Gnosis haben anstecken lassen, dass die wissen, dass sie ewiges Leben haben. Er gibt ihnen eine Serie von Tests. Und diese Tests, die beantworten eigentlich zwei Fragen. Wer ist dein Papa? Und wie steht's mit deinem Liebesleben? Ja, wie sieht's aus? Wenn Gott dein geistlicher Vater ist, dann wirst du die Taten tun, die ihm entsprechen, seinem Charakter, seiner Heiligkeit, seiner Gerechtigkeit. Wenn du wirklich ein Kind Gottes bist, wirst du seine Charakteristiken widerspiegeln. Wenn du aber ein Kind des Teufels bist, dann wirst du seine Charakteristiken widerspiegeln. Sünde, Lüge und Unreinheit und Unmoral. Und das macht er ganz deutlich. Er sagt, diese beiden Familien, entweder bist du ein Kind Gottes, ein Kind des Teufels. Zu wem gehörst du? Wer ist dein geistlicher Vater? Und wie sieht's mit deiner Liebe aus? Wie liebst du? Liebst du wirklich? Verstehst du, was Liebe ist? Das ist eine zweite grundsätzliche Frage, die er stellt, anhand derer du sehen kannst, ob du wirklich ein Kind Gottes bist oder nicht. Weil das ist die alles entscheidende Frage. Wie erkenne ich denn überhaupt, dass ich Christ bin? Wie weißt du, dass du wirklich ein Kind Gottes bist? Woher willst du wissen, dass du Christ bist? Oh ja, ich weiß. Du hast die MacArthur Studienbibel. Ja, du gehst in die Gemeinde regelmäßig, du liest die Bibel, du betest. Aber das ist nicht der Grund, das macht dich nicht zum Christen. Das ist nicht das, was dich zum Christen macht. Woran kann ich das erkennen? Und interessanterweise, Johannes arbeitet auf einem sehr, sehr praktischen Gebiet. Es geht nicht so sehr darum, was du sagst, wer du bist, sondern es geht darum, was du lebst, wie du dich verhältst, wie du dich benimmst. Und dieses Verhalten, das ist nicht ein Verhalten, das du dir einfach nur antrainiert hast. Wir haben das heute Morgen auch gehört. Es gibt Leute, die können zum Beispiel sehr selbstbeherrscht sein. Und die tun das aber aus völlig falschen Motiven, weil sie Sportler sind und ansehen wollen, was weiß ich. Sondern dieses Leben, das Johannes hier beschreibt im ersten Johannesbrief, ist das Leben, das von Gott kommt. Der Geist, der in dich hineinkommt, der dich bewohnt, der Heilige Geist, der dein Herz verändert. Was Gott im Alten Testament bereits versprochen hat. Er würde einen neuen Bund schließen, auch mit uns. Und diese Segnungen des neuen Bundes, dass der Geist mein Herz verändert und ich jetzt in seinen Geboten wandle. Der Geist bewirkt, dass ich das tue. Es ist also eine Folge von der wahren Wiedergeburt, eben von der Tatsache, dass du wirklich ein Kind des Lichts bist, ein Kind des Vaters im Himmel. Wenn du seine Eigenschaften widerspiegelst, wenn du durch seinen Geist seine Früchte hervorbringst in deinem Leben. Und darüber haben wir gesprochen, was waren die Tests? Und ich möchte das einfach nochmal kurz wiederholen, damit wir so den Zusammenhang auch finden hier. Im 1. Johannesbrief finden wir natürlich mehrere Tests, manche gliedern das in 11 Tests, andere, und ich habe mir gesagt, ich bin ein Fan von großen Bildern, von großen Gedanken, es gibt 4 große Bilder, große Tests im Johannesbrief. Und der erste Test war Licht. Ich habe einfach Licht genannt. 1. Johannes 1, Vers 5, das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm ist gar keine Finsternis. Nun, ohne große Umschweife, ohne lange Erklärung, Licht bedeutet hier im Zusammenhang der johanninischen Schriften, dass das Leben, das Gott schenkt, in uns wirkt, das Licht seiner Heiligkeit, seiner Gerechtigkeit auf uns wirkt und wir erkennen unsere Sünden. Wir tun Buße, das ist nämlich eine Folge des Lebens in Lichts. In 1. Johannes 1, 9, wir kennen unsere Sünden und zwar tun wir das beständig, weil wir letztes Mal auch von Daniel gehört haben, beständig uns mit der Heiligkeit Gottes konfrontieren selber. Wir verstehen, dass er ein heiliger Gott ist. Wir verstehen, dass wir Vergebung unserer Sünde brauchen. Aber wir verstehen auch, dass er von uns verlangt, jetzt ein heiliges, sprich ein abgesondertes Leben zu führen. Und wenn du tatsächlich Gemeinschaft hast, Anteil an diesem ewigen Leben, das ist, was Gemeinschaft bedeutet, in Vers 6 und 7 sehen wir, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, das heißt, wenn ich nur behaupte, ein Christ zu sein und doch in der Finsternis wandle, sprich in der Unreinheit, in der Sünde, in der Ungerechtigkeit, dann bin ich ein Lügner, tue nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandern, seht, das ist nicht sagen hier, das ist im Licht wandern, peripateo, umherwandern, sich benehmen, sich verhalten, das ist die Idee dieses Verbs. Dann, wenn ich das tue, in Vers 7, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, das ist Gott, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wir sind nicht perfekt, wir sind nicht vollkommen, das ist nicht das, was Johannes hier sagt. Er sagt, jo, dann wirst du sündlos sein. Manchmal kann man einige Verse so verstehen. Er meint damit, du wirst nicht kontinuierlich, beständig, gewohnheitsmäßig in der Sünde leben. Das wirst du nicht tun. Weil du nicht anders kannst. In 1. Johannes 3, Vers 9 heißt es deshalb Folgendes. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen. Du kannst doch nicht mehr jetzt einfach so weitermachen wie bisher, wenn du erkannt hast, dass Christus für deine Sünden gestorben ist und du alle Schuld wurde wegradiert, ausgelöscht am Kreuz. Und jetzt, wie sollte ich jetzt zurückgehen in die Sünde? So argumentiert auch Paulus im Römer 6. Die Sünde will nicht herrschen über euch. Das macht keinen Sinn. Gnade ist nicht euch gegeben worden, damit wir einfach jetzt weiter in der Sünde leben. Es ist sogar so, dass wir die Sünde gar nicht mehr genießen können, wie wir das taten als Ungläubige. Damals war es ein Genuss, wir lebten nach unseren Lüsten und jetzt merken wir, wir kriegen ein schlechtes Gewissen. Ich gehöre nicht mehr dazu, ich bin nicht mehr von dieser Welt. Test 2 war deshalb auch Gehorsam. Es geht in eine ähnliche Richtung. Wir akzeptieren Gottes Gebote und zwar jedes Gebot. Nicht nur die, die uns gefallen. Und die, die wir nicht so mögen, das ist so diese typische, die perforierte Bibel, sage ich immer, mit diesen Seiten, die man rausreißen kann. Ja, ah, das gefällt mir nicht, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. So funktioniert das nicht. Sondern jedes Gebot, das Jesus uns gibt, ist gültig. Und deshalb erkennen wir daran, in Kapitel 2, Vers 3, daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, mit anderen Worten, dass wir errettet sind, wenn wir seine Gebote halten. Willst du wissen, ob du wirklich ein Christ bist? Dann schaue, ob du seine Gebote hältst. Was hat Jesus gesagt? Was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Was nennt ihr mich Herr, Herr? Was nennt ihr Jesus Herr und folgt ihm nicht nach, tut nicht, was er sagt? Das macht keinen Sinn. So ist der Gehorsam in deinem Leben ein weiterer Test. Test 3 war, wie wir gesehen haben, die Liebe. Kapitel 3, Vers 18. Es ist nicht eine Liebe, die nur auf Gefühlen basiert und Romantik, so wie das die heutige Gesellschaft definiert. Sondern das heißt, ihr meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge. Also nicht nur einfach bekennen, oh ja, ich liebe dich. Ja, ist gut, ich liebe dich. Geh hin und sättige dich. Tschüss. Sondern was heißt es hier? In Tat und Wahrheit. Es ist eine Liebe, die mit Wahrheit verbunden ist. Es ist eine Liebe, die zur Tat schreitet. Wir haben gesehen, die ist selbstlos, so wie Christus uns geliebt hat. Er hat den ersten Schritt getan. Es ist übrigens auch eine initiierende Liebe. Jesus hat den ersten Schritt auf uns zugetan. Nicht wir sind auf Christus zugegangen, sondern er ist auf uns zugekommen. Und deshalb wird wahre Liebe auch immer initiieren, immer auf den anderen zugehen. Wenn du wirklich liebst, dann wirst du auf andere zugehen, mit ihnen reden, kommunizieren und so weiter. Ein anderer Mann, ein anderer ermutigen, ein anderer trösten. Hast du das in deinem Leben? Siehst du das? Siehst du diese Liebe? Kümmerst du dich um andere? Oder bist du so lieblos, dass du sagst, ach, es interessiert mich alles nicht. Hauptsache, ich habe mir mein Leben in meinen vier Wänden, ich kümmere mich nur um mich selbst. Das ist keine Liebe, das ist Selbstsucht. Und Johannes sagt, es ist ein Test, um zu sehen, ob du wirklich Christ bist. Hast du diese Liebe? Jesus sagte selber, daran wird jeder erkennen, dass ihr Jünger seid, dass ihr meine Jünger seid. Woran? Ein Kreuz um den Hals trägt, eine Krawatte habt am Sonntag oder was? Nee, dass ihr Liebe habt untereinander, das hat er gesagt. Und zwar untereinander. Untereinander. Das war Test 3. Lieben wir wirklich, selbstlos, in Tat und Wahrheit? Gehen wir aufeinander zu, helfen wir einander? Vor allem lieben wir die Geschwister. Ihr seht, Johannes macht dieses Kriterium zur heilsentscheidenden Wahrheit. Er sagt, wenn du deine Brüder, deine Schwestern nicht liebst in Tat und Wahrheit, dann bist du ein Lügner, bist du kein Kind Gottes. Das kann nicht sein. Und dann kannst du mir nicht erzählen, du liebst Gott, den du nicht siehst, wenn du nicht mal deine Geschwister liebst, die du siehst. Das macht keinen Sinn, sagt er in Kapitel 4, Vers 20. Aber weil das auch eine Liebe ist, die nicht einfach so im Vakuum ist und weil das ganze Christentum nicht einfach nur auf Verhaltenskodex basiert, eben Gehorsam und Licht, Heiligkeit und Liebe, sondern eben auch Wahrheit. Und deshalb war das der vierte Test, die Wahrheit. Und das ist ganz einfach und das ist genau das, was die heutige Gesellschaft ja so anstößig findet, wenn du das Falsche glaubst. Wenn du also an falsche Lehren glaubst über Christus, kommst du nicht in den Himmel. Es geht nicht. Du musst an Christus glauben, wie er sich in der Schrift offenbart. Und alles andere sind Götzen, sagt Johannes. Wir müssen also unterscheiden. Wir müssen verstehen, was ist Irrlehre, was ist Irrtum und was ist Wahrheit. Wir können uns das nicht einfach leisten und sagen, na ja gut, sie glauben ja auch alle an Jesus, und das sagt man heute ja unter den Gemeinden, Kirchen, was auch immer, ja, die glauben ja alle an Jesus, ist wunderbar. Ja, die Frage ist, was für einen Jesus glauben sie? Welchen Jesus denn? Den Jesus der Schrift? Oder den Jesus, den sie sich in ihren eigenen Gedanken zusammengebaut haben? Einen Jesus, der vielleicht ein kosmischer Weihnachtsmann ist, der jeden deiner Wünsche erfüllt. Das ist nicht der wahre Jesus. Das ist nicht der Jesus der Schrift. Nicht so, wie er uns in der Bibel gezeigt wird. Und deshalb sagt Johannes immer wieder, was von Anfang an war, das ist ein Schlüsselwort im ersten Johannesbrief, wenn ihr mal ein paar Mal durchlest, werdet ihr das feststellen. Was von Anfang an war, er meint damit, was wir, die Apostel, die Augenzeugen, euch gesagt haben, euch verkündigt haben. Das sollt ihr glauben, nichts anderes. Nicht das, was irgendwelche Gnostiker sagen, nicht irgendwelche anderen Visionen und zusätzlichen Offenbarungen, die jetzt noch kommen. Das ist alles abgeschlossen, die apostolische Lehre ist definiert, sie ist niedergeschrieben, das war's. Es kommt nichts dazu zur Schrift. Genau das sollen wir glauben. Das ist der wahre Christus. Deshalb sagt er in 1. Johannes 4, Vers 1, Geliebte, was glaubt nicht jedem Geist. Glaubt nicht einfach alles, was ihr hört. Seid ein bisschen kritisch. Ja, seid ein bisschen, haben wir mal gesagt, Rebellion ist ja nicht gut, aber 10% rebellischen Geist solltet ihr behalten. Hat meine Lehrer immer gesagt. Einfach ein bisschen kritisch sein. Nicht immer gleich alles schlucken. Ja, sondern im Internet, es gibt heute so viele Predigten, die man sich runterladen kann. Ich sage, ich warne immer wieder davor. Es gibt so viel Blödsinn da draußen. Passt auf, seid vorsichtig, prüft die Geister. Und wie sollen wir das tun? Prüft sie, ob sie aus Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten in die Welt hinausgegangen. Diese Geister sprechen durch die Propheten, durch diese menschlichen Werkzeuge. Und wir sollen sie an ihrer Lehre prüfen. Das haben wir gesehen. Wir sollen sagen, wir sollen gucken, was sie über Christus sagen. Ist er im Fleisch gekommen? Bekennen sie den wahren Christus, wahrer Gott, wahrer Mensch? Wir sollen schauen, ob sie mit der apostolischen Lehre übereinstimmen in Vers 6. Der Apostel Johannes sagt, wir sind aus Gott. Wer aus Gott ist, der hört auf uns, die Apostel. Wenn das damit übereinstimmt, dann ja, wenn es nicht darüber übereinstimmt, ab in den Eimer. Weg damit. Will ich nichts dazu, damit zu tun haben. All diese Tests, die ihr selber, Selbstprüfung, macht, durchgeht, es geht hier nicht darum, dass wir rumlaufen in der Gemeinde und gucken, oh, wie sieht es bei dem aus und bei dem aus, sondern wie sieht es bei mir aus, in erster Linie, die führen uns dann zur Gewissheit. Und das ist das fünfte, ich habe es den fünften Test genannt, ob du Gewissheit hast, aber eigentlich ist es vielmehr das Resultat des Ganzen. Gewissheit. Nun kommen wir zu dem Resultat. Und das finden wir in Kapitel 5, die Verse 13 bis 21, also die letzten Verse bis zum Ende des Briefes. Jetzt gehen wir da durch und ich habe den Johannesbrief für euch ein bisschen systematisiert mit diesen vier Tests. Johannes geht nicht ganz genau so der Reihe nach, wie ich das jetzt gemacht habe. Ich bin halt eher ein systematischer Typ. Ich bin nicht so wie Johannes. Johannes ist da ein bisschen mehr so wie so eine Wendeltreppe in seiner Argumentation. Aber man kann es so zusammenfassen. Licht, Gehorsam, Liebe, Wahrheit und jetzt kommt Gewissheit. Wenn du diese vier Barrieren, diese vier Hürden überspringst und sagst, ja, ich sehe Gottes heiliges Wirken in meinem Leben, ich bekenne beständig meine Sünden, ich lebe in einem beständigen Muster des Gehorsams gegenüber seinen Geboten, ich lebe in einem beständigen Muster der Liebe, wir sind nicht perfekt, aber es ist ein Muster in meinem Leben und ich glaube auch die Wahrheit und zwar die ganze Wahrheit und ich bin mir sicher, dass ich auch an den richtigen Christus glaube, nicht irgendeinen Christus, sondern den Christus der Schrift, dann darf ich wissen, dass ich ewiges Leben habe. 1. Johannes 5, Vers 13 bis 21, wir lesen es zusammen. Dies habe ich euch geschrieben, und ich lese jetzt mal die Schlachter hier, dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinen Willen gemäß um etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so soll er bitten. Und er wird ihm Leben geben, solchen, die nicht zum Tode sündigen. Es gibt Sünde zum Tode, dass man für eine solche bitten soll, sage ich nicht. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, aber es gibt Sünde nicht zum Tode. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott geborene bewahrt sich selbst und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den Abgötzen oder den Götzen. Amen. Was sofort auffällt bei diesem Text ist, Johannes sagt immer, damit ihr wisst, wir wissen. Das ist ein Schlüssel hier. Er sagt nicht, wir vermuten, ja, wir haben so die Ahnung, ja, wir können uns denken. Nein, wir wissen, wir sind gewiss, es ist eine Gewissheit hier. So schließt Johannes hier seinen Brief ab. Und das ist genau das. Wenn wir diese Tests bestehen, wenn du das in deinem Leben beobachten kannst, dann darfst du diese Gewissheiten haben, die er uns jetzt hier gibt. Es sind fünf Gewissheiten des christlichen Lebens. Ihr habt das, glaube ich, auf eurem Handout. Fünf Gewissheiten des christlichen Lebens. Und die erste ist die Gewissheit des ewigen Lebens. Das ist Vers 13. Und jetzt lese ich hier noch die Elberfelder 2003, weil das ist der bessere Text. Das ist etwas kürzer. Das ist eine Textvariante hier. Und wie gesagt, der kürzere Text ist der bessere Text. Hier heißt es: Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Dies in diesem Text hier, also gleich am Anfang, dieses Wörtchen, das bezieht sich auf alles, was er vorher geschrieben hat. Also der ganze Brief führt sowieso ein Trichter dahin. Diese Dinge, all das, was ich euch jetzt geschrieben habe, habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Oder eben merkt, ich habe es nicht. Damit ihr sicher sein könnt. Er will diese verunsicherten Christen in Kleinasien ermutigen. Und interessant hier ist, wir haben das ewige Leben, jetzt schon. Das ist nicht etwas, ja, klar, wenn ich da mal gestorben bin, dann habe ich dann das ewige Leben. Das ewige Leben ist nicht nur ein Ausdruck für das Leben, das nicht mehr aufhört, ewig, sondern es ist dieses Leben, das aus Gott kommt. Es ist eine Qualität des Lebens. Paulus sagt, wir sind neue Kreaturen. Wir sind neu geschaffen worden, von innen neu geschaffen worden. Und jetzt warten wir nur noch auf die Verherrlichung unserer Leiber, dass die auch noch umgestaltet werden. Das sagt Johannes in 1. Johannes 3, Vers 2. Wir warten auf diese Umgestaltung. Aber wir sind neu. Wir haben das ewige Leben jetzt. Es ist dein und mein Besitz, wenn du ein Kind Gottes bist. Und das ist eine wichtige, eine sehr entscheidende Gewissheit, die du brauchst, um ein christliches Leben zu führen. Wenn du nicht weißt, dass du ewiges Leben hast, dann macht alles, was du tust, sonst als Christ, überhaupt keinen Sinn. Das sind alles nur Frömmigkeitsübungen. Dann macht es keinen Sinn, warum gehst du dann, kommst du hier in die Gemeinde, warum liest du die Bibel, warum betest du? Wenn du keine Hoffnung hast, dass das irgendeinmal hier zu Ende ist und dann eine bessere Welt kommt und du wirklich da am richtigen Ort bist, dann tatsächlich beim Herrn, dann prüfe dich. Aber das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen diese Gewissheit, müssen verstehen, ich weiß für mich selbst, dass ich ein Kind Gottes bin. Das ist essentiell wichtig. Und wenn das bei dir nicht der Fall ist, dann möchte ich dich ermutigen, dass du auf uns zukommst, dass du mit uns sprichst, dass du das nicht einfach ignorierst und vielleicht denkst du, ja, ich bin nicht so ganz sicher, ob ich jetzt wirklich gerettet bin. Das ist okay, das ist keine Schande, wenn du Zweifel hast, aber bitte lass das nicht einfach so, dann mache ich halt einfach mal weiter und guck dann, sondern überleg dir, warum ist das so? Warum habe ich keine Gewissheit? Geh zurück zu diesen Tests. Dulde ich Sünde in meinem Leben? Gibt es irgendwelche Dinge? Gibt es vielleicht Beziehungen, die ich nicht bereinigt habe? Dinge, Leuten, denen ich nicht vergeben habe? Und so weiter. Meistens ist Sünde im Spiel. Irgendwo ist irgendwas. Habe ich falsches Denken? Habe ich eine falsche Lehre geschluckt? Irgendwo aufgeschnappt und geglaubt? Und jetzt habe ich dafür Zweifel, dass ich nicht genug Glauben habe, weil ich nicht geheilt werde oder was auch immer deine falsche Lehre ist, die du glaubst? Das kann alles Einfluss haben dann auf dein geistliches Leben. Das ist das Erste. Wir kriegen Gewissheit des ewigen Lebens. Das ist Vers 13. Nun haben wir zweitens Gewissheit des erhörten Gebets. Das ist Verse 14 bis 17. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinen Willen gemäß um etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört und was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, so soll er bitten. Und er wird ihm Leben geben, solche, die nicht zum Tode sündigen. Es gibt Sünde zum Tode, dass man für eine solche bitten soll, sage ich nicht. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, aber es gibt Sünde nicht zum Tode. Nun, bevor ich zu diesem Thema komme, Sünde zum Tode, ich werde da auch nicht sehr detailliert drauf eingehen. Es gibt eine Predigt auf dem Internet, wo ich das sehr ausführlich gemacht habe. Ihr könnt euch das gerne anhören. Aber lasst uns mal den einfachen, klaren Sinn sehen, den der Text uns gibt hier. Wir haben eine Freimütigkeit, das ist eine Freiheit zum Reden vor Gott, dass er uns hört. Also wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du diese Tests bestehst, sozusagen Gewissheit hast, dann darfst du wissen, dass Gott dich hört. Nun, heißt das, dass Gott dann einfach jeden deiner Wünsche erfüllt? Das heißt ja hier, ja, wir wissen, wir können sogar so sicher sein, um was wir auch immer bitten, wir können wissen, dass Erbetene haben wir. Nun, es gibt hier noch eine Klausel, eine ganz wichtige. Wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Nun, das, glaube ich, straft schon mal alle diese ganzen Glaubenswort des Glaubens charismatischen Leute erstmal lügen, weil die sagen nämlich immer, du darfst nicht sagen, Herr, wenn es dein Wille ist. Doch, das müssen wir sagen. Herr, wenn es dein Wille ist. In unserem Gebet. Es ist keine Mystik hier. Wir gehen nicht, die Frage ist natürlich auch, wie finden wir denn Gottes Wille? Was ist denn Gottes Wille? Und das ist keine Mystik hier. Wir sagen nicht, okay, wie finde ich Gottes Wille? Soll ich jetzt diese Person heiraten? Okay, ich setze mich mal hier auf die Bank und wenn sie sich dann neben mich setzt, dann ist es Gottes Wille. Nun, die Bank war frisch gestrichen, es wurde nichts. Aber so finden wir nicht Gottes Wille. Ja? Gottes Wille ist hier in der Schrift für euch aufgeschrieben. Das ist gar nicht so schwer. Gottes Wille ist nicht etwas, das wir finden müssen. Ja, das ist nicht so wie so ein Osternest, das wir suchen und irgendwie so, Gott ist dann so im Himmel und guckt dann so runter und sagt, wärmer, ja, hast du es gleich gefunden? Nicht so, sondern es ist für uns aufgeschrieben. Es ist offenbar geworden für uns. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Das ist der Wille Gottes. Eure Heiligung. Ah, schön. Hier haben wir den Willen Gottes. Muss ich gar nicht finden. Muss nur lesen können. Es gibt auch Grenzen und diese Grenzen werden uns hier auch gezeigt. Eben Gottes Wille, es ist nicht alles, entspricht nicht alles Gottes souveränen Willen. Und Johannes illustriert das sozusagen mit diesem Beispiel der Sünde zum Tode. Nun, hier gibt es verschiedene Auslegungen und ich habe die, wie gesagt, in meiner Predigt, wo ich das ganz ausführlich gemacht habe, alle dargelegt. Ich glaube, hier handelt es sich um einen Bekenner, einen leeren Bekenner, einen Bruder, er nennt sich Bruder, er ist kein wahrer Bruder, der zum Tode sündigt, der sich so sehr verhärtet hat, dass er nicht mehr hören will. Wahrscheinlich schreibt Johannes hier auch in Bezug auf die Irrlehrer, wir wissen, dass diese Lehrer eben nicht hören wollten. So ähnlich wie zum Beispiel in Hebräer 6, wo es auch heißt, es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind, die himmlische Gabe geschmeckt haben, der Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind, das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit, die dann doch abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern. Es gibt eine gewisse Form von Verhärtung bei Leuten, die eben auch teilweise in der Gemeinde sein können. Da sagt, da wird es Limitation, da gibt es Grenzen. Es kann sein, dass Gott diesem nicht mehr das Leben, und das Leben ist hier das geistliche Leben in dem Zusammenhang. Manche Ausleger denken auch, es ist die Sünde zum Tod, eine Art Züchtigung, dass Gott ihnen das physische, das körperliche Leben wegnimmt, aber dass sie dann trotzdem gerettet sind, so wie im 1. Korinther 11. Aber ich denke, hier in dem Kontext spricht Johannes beim Leben immer durchgehend mit dem Wort Zoe, das heißt geistliches Leben. Und deshalb glaube ich hier, dass es vielmehr um diese falschen, verhärteten Leute geht, die sich eben Brüder nennen. Die erwähnt er auch schon in Kapitel 2, Vers 19, wo es heißt, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Die haben von Anfang an nie dazugehört, diese Leute. Deshalb sind sie wieder abgefahren. Deshalb sind sie gegangen. Und genauso ähnlich müssen wir das auch hier in diesem Licht interpretieren und sagen, okay, Johannes nimmt das einfach als ein Beispiel. Gottes Willen, Gottes souveräner Willen begrenzt unser Gebet ein. Wir können nicht einfach beten, was immer wir wollen und kriegen, was immer wir wollen. Und das Interessante ist, wenn du wirklich ein Kind Gottes bist, wirst du das auch nicht tun wollen. Deine Gebete werden auch nicht so sein. Die Antwort ist nämlich nicht immer ja. Ja? Ich bin froh, dass Gott meine Gebete nicht mehr mit ja beantwortet. Ich habe schon für Unsinn gebetet und ich bin froh heute, wenn ich zurückschaue, sage ich, oh Herr, ich bin so dankbar, dass du Nein gesagt hast. Das ist auch eine Gebetserhörung, ja? Kann aber Nein sein. Gut, was sind denn die Prinzipien, die wir beachten sollen? Nun, es sind eigentlich dieselben Prinzipien, die uns Johannes in seinem Brief gibt. Und ich möchte euch die kurz geben. Was sind die Prinzipien, die grundlegenden Prinzipien, damit Gott unser Gebet erhört? Damit wir auch lernen, im Willen Gottes zu beten. Das ist der Punkt hier. Er sagt, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten, wie gesagt, der Wille Gottes ist hier für uns offenbar. Nun, das Erste, was wichtig ist, ist Wiedergeburt. Du musst wiedergeboren sein, du musst gläubig sein, du musst ein Kind Gottes sein. Das Opfer der Gottlosen ist dem Herrn ein Greuel. Das Gebet der Aufrichtigen aber ist ihm wohlgefällig. Hier steht das Opfer im Parallelismus mit dem Gebet. Das gehört eigentlich zusammen. Also Gott wird einen ungläubigen Menschen nicht erhören, außer ein Bußgebet. In Lukas 18, den Zöllner, der sagt, Herr, sei mir dem Sünder gnädig. Aber da ist er dann auch gleich gerettet worden. Also das ist mal das Erste. Du musst überhaupt Christ sein, damit deine Gebete erhört werden. Zweitens. Und das ist der zweite Test. Und das ist so interessant. Der erste Test ist Licht. Wir müssen erkennen, wir müssen sehen, dass wir in Gott sind, dass wir Sünder sind, dass wir wiedergeboren sind. Und jetzt der zweite Test ist Gehorsam. Es bedingt Buße über Sünde, damit dein Gebet erhört wird. Hätte ich Unrecht vorgehabt in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht gehört, heißt es im Psalm 66, Vers 18. Gott erhört deine Gebete nicht, wenn du im Ungehorsam lebst. Und es kann sein, dass Gott trotzdem etwas unternimmt und dich züchtigt, dich wieder zurechtbringt. Das ist auf jeden Fall so, wenn du ein Kind Gottes bist. Aber es ist trotzdem Gehorsam ist wichtig. Gott hört uns nicht, wenn wir in Sünde leben. Es behindert unsere Gebete, heißt es auch im 1. Petrusbrief. Drittens, Selbstlosigkeit. Hier haben wir den dritten Test. Liebe, Selbstlosigkeit. Gott hört auch keine selbstsüchtigen Gebete. Ja, eben diese Reichtum und Wohlstandsfreunde hier. Jakobus 4,3 heißt es, ihr bittet und bekommt es nicht. Warum? Weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Gott wird nicht ein Gebet erhören, dass du nur etwas bekommst, um es in deinen Lüsten zu vergeuden. Also Selbstlosigkeit ist die dritte Bedingung. Und viertens, und das ist der vierte Test, Wahrheit, in Übereinstimmung mit Gottes geoffenbarten Willen. Ja, einfach ganz einfach in Übereinstimmung mit dem, was Gott uns hier in der Schrift geoffenbart hat. Ja, wir können um alles Mögliche beten, ja. Aber es gibt Dinge, die werden uns in der Schrift deutlich gesagt, dass sie Gottes Willen sind. Und dafür sollten wir vermehrt beten. Es gibt auch manchmal theologische Missverständnisse. Zum Beispiel gibt es liebe Geschwister, die sagen, Herr, bitte gib mir mehr Liebe für diesen Bruder. Gib mir mehr Liebe. In Römer 5,5 heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Du brauchst nicht mehr Liebe. Du hast alle Liebe, die du brauchst. Gott hat dir den Geist gegeben. Du kannst lieben. Vielleicht musst du dafür beten, dass du das erkennen kannst, dass du diese Liebe hast in deinem Leben. Dass du das im Glauben auf dich anwendest und konkrete Schritte gehst, diese Person zu lieben in der Kraft des Heiligen Geistes. Du kannst lieben. Ich kenne auch diese Sprüche von Leuten, die sagen, ja, ich bin jetzt 20 Jahre verheiratet und ich liebe sie nicht mehr. Oder ich liebe ihn nicht mehr. Das heißt mit anderen Worten, du hast keine Gefühle mehr für die Person. Das ist deine Verantwortung, diese Gefühle wieder neu zu entfachen. Liebe ist eine Entscheidung, Liebe ist eine Tat. Und du hast die Liebe Gottes ausgegossen in deinem Herzen, wenn du Christ bist. Das kann nicht sein, dass du nicht lieben kannst. Das ist unmöglich. Dann haben wir das falsch verstanden. Zweites Beispiel. Herr, bitte gib mir mehr Kraft. Ja, solche Gebete haben wir vielleicht auch schon gebetet. 2. Petrus 1, Vers 3. Seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was wir zum Leben und zum Wandel in Gottes versprechen. Moment mal. Gott sagt, ja, aber was bittest du mich denn um Kraft? Was soll ich dir denn noch geben? Ich meine, ich selbst, der Heilige Geist, der Geist des ewigen, unendlichen, allmächtigen Gottes wohnt in dir. Wie viel Kraft willst du denn noch haben? Alles ist da für dich. Und deshalb kann es, und ihr seht schon, wo das wieder hinführt, deshalb kann es nicht sein, dass es Leute gibt, die wirklich wiedergeboren sind und sich nicht verändern. Das gibt es nicht in der Schrift. Das gibt es nicht, das ist rein unmöglich. Weil Gottes Geist lebt in dir, wenn du ein Kind Gottes bist. Und Gottes Geist wird zum Ziel kommen in dir. Gottes Geist wird diese Früchte in dir wirken. Und das ist genau das, was wir auch in 1. Petrus sehen. 2. Petrus, Entschuldigung, 1 Vers 3. Seine göttliche Kraft wohnt in dir und in mir. Und sage mir nicht, du kannst nicht. Okay? Sage das nicht. Bei Dingen, die Gott von dir verlangt. Es geht hier nicht darum, dass ich sage, wir können alles. Ja, also diese Bewegung, die es ja auch gibt. Ja, das meine ich jetzt nicht damit. Ich meine, wenn es Dinge gibt, die Gott dich von dir verlangt. Liebe diese und diese Person. Oder liebe deinen Ehepartner. Ja. Oh, du kennst meine Frau nicht. Ja, also nicht meine Frau, okay. Das sagen manchmal Leute, ja. Oh, du kennst meine Frau nicht, ja. Und dann hat Spurgeon mal gesagt, ja, bist du für deine Frau gestorben? Sagt er, nein, hast du sie noch nicht genug geliebt? Wir sollen unsere Frauen lieben bis zum Tode, wir sollen uns hingeben, heißt es in Epheser 5. Also wir verstehen, wir müssen lernen, das Wort Gottes zu erkennen, zu verstehen, in uns aufzunehmen und dann, wie ich so schön sage, theologisch richtig zu beten. Ja, dass wir seinen Willen gemäß bitten. Das müssen wir lernen. Das können wir nicht von Anfang an, das ist ein Wachstumsprozess. Und Gott ist auch gnädig, er erhört auch Gebete. Wir können niemals vollkommen beten. Wir wissen, dass der Heilige Geist uns vertritt mit unaussprechlichen Seufzern. Aber wir sollen trotzdem lernen, seinen Willen zu erkennen. Epheser 5 heißt es auch, wir sollen lernen, seinen Willen zu verstehen. Erkennt, dass der Wille Gottes ist für euer Leben. Und erkennt ihn hier. Und deshalb ist es nicht so wichtig, wo du bist. Ob du jetzt in Afrika bist oder in Deutschland oder wo auch immer, das ist Gott nicht so wichtig, weil sonst hätte er es da geoffenbart. Er hat gesagt, du musst nach Deutschland gehen oder du musst nach Amerika gehen. Nein, sagt er nicht. Aber er interessiert sich für ganz andere Dinge, für unsere Herzen, für unsere Heiligung, für unseren Gehorsam. Und das ist das Wunderbare, das kannst du überall ausleben. Überall, egal wo du bist, kannst du dich unterordnen. Egal wo du bist, kannst du lieben. Egal wo du bist, kannst du gehorsam sein. Überall. Mach das nicht fest an Umständen. Ja, das ist ganz wichtig. Also wir erkennen, müssen lernen zu beten nach seinem Willen und dann wird er uns hören. Wir haben die Gewissheit, dass er uns hört. Also wir haben die Gewissheit des ewigen Lebens, wir haben die Gewissheit des erhörten Gebetes. Und jetzt haben wir drittens die Gewissheit des Sieges über Sünde und Teufel. Die Gewissheit des Sieges über Sünde und Teufel. Vers 18. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Hier kommt es wieder, diese Aussage. Sondern wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst und der Böse tastet ihn nicht an. Nun, dieses Nichtsündigen hier, wie gesagt, ist ein Verb, das wieder Gewohnheit, Lebensmuster ausdrückt. Wenn du wirklich aus Gott geboren bist, wenn Gott dein Vater ist, dein geistlicher Daddy ist, dann kann es nicht sein, dass du sein Kind beständig in dem lebst, was dein Vater hasst. Es kann nicht sein. Ein Kind Gottes sündigt nicht. Wir wissen, dass jeder, der tatsächlich aus Gott geboren wurde, nicht sündigt, nicht beständig darin lebt. Warum? Nun, hier gibt es ein kleines Übersetzungsproblem. Die Schlacht übersetzt hier, sondern wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst. Die Übersetzung hier, die besser wäre, ist in der Elberfelder wieder einmal zu finden. Hier heißt es, sondern der aus Gott Geborene bewahrt ihn. Das ist ein kleines Wortspiel hier. Hier geht es darum sozusagen, der aus Gott geboren ist, sündigt nicht, weil der ein für allemal aus Gott Geborene bewahrt diesen. Also weil das Kind Gottes kann nicht sündigen, weil der Sohn Gottes es bewahrt. Es ist Jesus hier, der aus Gott Geborene. Das ist ein Wortspiel. Du wirst bewahrt von Gott. Du wirst bewahrt. Deshalb sündigst du. Es ist nicht, weil wir so gut sind und weil wir uns jetzt anstrengen und versuchen, all diese Werke aus uns selbst zu produzieren. Nein, es ist, weil Gott in uns wohnt und diese Dinge wirkt. Der aus Gott geborene Jesus lebt in mir, sagt Paulus auch in Galater 2. Er wirkt diese Dinge in mir. Und deshalb wirst du nicht beständig einfach weiter in der Sünde. Deshalb hast du Gewissheit des Sieges über Sünde. Du kannst Sieg erleben über Sünde. Gibt es Sünden in deinem Leben, mit denen du schon seit Jahren kämpfst und immer wieder durch diesen Zyklus gehst? Sündigen, bekennen, sündigen, bekennen, sündigen, bekennen. Vielleicht musst du mal sündigen, bekennen, Buße tun. Wir haben manchmal das Gefühl, wir kämpfen gegen die Sünde. Wir meinen damit eigentlich nur, ja, ich lasse mich dann immer wieder übertölpeln. Warum ist das so? Nun, es kann sein, dass du nicht aktiv das Gute tust. Das ist nämlich das, was Buße beinhaltet. Buße beinhaltet mehr, als nur zu sagen, ich höre auf damit. Das reicht nicht aus. Epheser 4 finden wir dieses Prinzip von Ausziehen des alten Menschen und Anziehen des neuen Menschen. Wir müssen aufhören, das Böse zu tun, sagt auch Jesaja 1, 16 und 17. Wir müssen aufhören, das Böse zu tun und damit beginnen, das Gute zu tun. Das heißt, aktiv das Gute zu tun, sich konkret etwas vornehmen. Jetzt mache ich das und nicht mehr das. Das ist ein Plan, den du brauchst. Und dann gibt dir Gott die Kraft dazu. Wenn du so im Glauben handelst, gibt dir Gott die Kraft dazu. Das ist das, was er bereits gegeben hat für uns. Und deshalb heißt es hier auch weiterhin nicht nur die Sünde, sondern es geht auch weiter hier, der Böse tastet ihn nicht an. Der Böse hier, maskulin, das ist der Teufel, das ist eine Person, das ist nicht einfach das Böse allgemein in der Welt. Männlich hier. Der Teufel kann uns wohl beeinflussen durch seine Lehren und Lügensysteme, die er in die Welt setzt, aber er kann uns nicht mehr besetzen. Auch Dämonen besessen sein kannst du nicht als Christ. Okay? Also so viel auch zu dem Thema. Es geht nicht, entweder wohnt der Heilige Geist in dir oder ein Dämon, aber nicht beides. Das verträgt sich nicht, okay? Es gibt keinen Christen, der Satan wieder aus der Hand Gottes reißen kann. Das macht Jesus deutlich, auch in Johannes 10. Meine Schafe kennen meine Stimme und niemand reißt sie aus meiner Hand oder auch aus der Hand des Vaters. Es ist sicher, du darfst diese Gewissheit haben. Also Sieg hast über Sünde und Sieg über den Teufel. Und das musst du glauben. Du musst Gott vertrauen und sagen, ja, Herr, ich glaube dir in dem Moment, wo ich angefochten bin. Ich glaube, dass ich die Kraft habe und ich glaube, dass der Sohn Gottes durch seinen Geist in mir wohnt und dass ich das deshalb jetzt nicht tun muss. Ich muss nicht dieser Sünde nachgehen. Ich kann natürlich, wir können immer noch sündigen, das wissen wir alle, aber wir müssen nicht mehr. Wir sind nicht mehr unter diesem diese Sklaverei der Sünde. Davon sind wir befreit. Diese Gewissheit darfst du haben. Erinnere dich daran beim nächsten Mal, wenn du angefochten wirst. Erinnere dich daran, Gewissheit des Sieges zu haben. Wir kämpfen vom Sieg her kommen. Jesus hat gesagt, es ist was? Vollbracht. Er hat nicht gesagt, nun habe ich angefangen und ihr müsst den Rest machen. Nein, es ist vollbracht. Und so ist wirklich alles vollbracht. Deine echte Wiedergeburt, ein echter Christ wird diese Dinge hervorbringen. Jesus hat dafür eine gute Illustration verwendet. In Matthäus 7 sagt er, ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen. Und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte. Das ist ganz logisch. Ein Apfelbaum wird auch keine Birnen haben plötzlich. Ich meine, so viel weiß ich sogar aus dem Gartenbau. Ja. Weil ich ja sonst nicht viel Ahnung habe davon. Aber das weiß ich auch noch. Ja. Da steige ich auch noch mit ein. Sage, okay, gut. Also je nachdem, was deine Wurzel und dein Herz ist, das werden auch deine Früchte sein. Und wenn die Wurzel schlecht ist, wird auch das Resultat schlecht sein. Das ist sozusagen die Frucht, ist das, was er produziert, der Baum. Und so ist es auch mit den Menschen. Deshalb prüfe deine Motive. Was steckt in deinem Herzen? Ist es böse? Ist es gut? Was sind deine Motive, warum du Christ sein willst? Warum du dies oder jenes tust oder nicht tust? Hinterfrage deine Motive. Überlege dir das mal ein bisschen. Setz dich mal hin und frage dich, warum tue ich eigentlich, was ich tue? Und tu das öfters. Weil Wissen alleine nützt uns nichts. Verstehst du, wir können so viel wissen über die Bibel. Das. Wir können Verse zitieren, wir können ganze Bücher auswendig lernen. Aber die Frage ist, was lebst du? Die Frage ist, was setzt du wirklich um davon? Was machst du in deinem Alltag? Hat es Einfluss auf deinen Alltag, was du hier liest in der Schrift? Oder hat das eine überhaupt nichts mit dem anderen? Bist du am Montagmorgen plötzlich ein völlig anderer Mensch? Würden deine Arbeitskollegen überhaupt nicht merken, wer du bist, wenn du nicht sagen würdest, ich bin Christ, sondern nebenbei? So als Hobby sozusagen? Christsein ist alles. Und es wird alles vereinnahmen. Jesus wird alles von dir. Er will nicht nur die Hälfte. Und deshalb sagen wir es auch hier immer wieder als Warnung an diejenigen, die hier sind und die vielleicht so halbherzig sind und vielleicht denken, ja, ich weiß nicht so recht oder naja, ich komme halt mal zur Gemeinde. Ich hoffe, dass ich durch das Gemeindegehen dann ein guter Mensch bin oder so. Passt auf. Das ist sehr gefährlich. Je mehr du hörst, desto mehr Verantwortung hast du. Je mehr du weißt, desto mehr Verantwortung hast du vor Gottes Gericht. Gott wird sagen, du hast es gewusst, du hast es gehört. An dem Tag hat Pascal über das und das aus meinem Wort gepredigt. Du wusstest es. Du hast keine Entschuldigung von mir. Niemand hat das. Deshalb Wissen alleine nützt nichts. Es ist entscheidend, was wir leben. Du darfst die Gewissheit des ewigen Lebens haben. Du darfst die Gewissheit des erhörten Gebets haben. Du darfst die Gewissheit des Sieges über Sünde und Teufel haben. Und schließlich viertens, die Gewissheit, zur Familie Gottes zu gehören. Vers 19, hier ist es schlicht und einfach. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Hier ist es ein allgemeines wir alle, wir Gläubigen. Wir wissen. Wir wissen, dass wir aus Gott sind. Woher weiß ich das? Wiederum, du gehst zurück zu den Tests. Woher weiß ich, dass ich aus Gott geboren bin? Wenn ich die Eigenschaften Gottes in meinem Leben widerspiegle. Er ist die Quelle aus Gott. Hier gibt eine Quelle an. Wir leben, unsere ganze Existenz als Kinder Gottes kommt aus ihm. Wir sind jetzt nicht mehr in der Familie des Teufels, sondern in der Familie Gottes. Wie gesagt, es gibt nur zwei Familien auf dieser Welt. Es gibt nur zwei Arten von Menschen auf dieser Welt. Und das ist politisch total unkorrekt und überhaupt völlig nicht akzeptabel in der Gesellschaft. Zu sagen, du kannst entweder auf der Seite des Teufels sein oder auf der Seite Gottes. Es gibt nichts dazwischen. Keine neutrale Zone. Entweder bist du schwarz oder dann bist du weiß. Aber es gibt kein Grau. Gibt es nicht. Nicht in der Schrift. Entweder oder. Alles oder nichts. Der christliche Glaube ist sehr radikal, wenn es zu diesem Thema kommt. Jesus sagt, was sagt er? Folge mir nach, aber ihr könnt noch, ja, noch so ein bisschen hier, ein bisschen. Nein, er sagt, hey, alles. Wenn du deine Hand an den Pflug legst und zurück, vorbei, bist nicht würdig. Ich will alles haben, alles musst du mir geben. Dein ganzes Leben will ich haben, als Opfer. Und wenn du nicht bereit bist, alles zu geben, wenn du nicht bereit bist, ihm alles zu geben, dann bist du seiner nicht würdig, sagt er. Und deshalb, wir gehören voll und ganz ihm. Wir sind in eine neue Familie hinein adoptiert worden. Die ganze Welt um uns herum ist im Bösen. Hier auch wieder männlich, in dem Bösen. Das Weltsystem um uns herum wird von niemand anderes kontrolliert als dem Teufel. Okay? Alle Menschen, die nicht gläubig sind, sind unter der Kontrolle des Teufels. Es muss erstmal einsinken bei uns, ja, was die Konsequenzen, die Implikationen sind von diesem Weltbild. Es ist ein ganz anderes Weltbild. Egal ob Obama oder ISIS oder welche, die arbeiten alle für denselben Boss, den Teufel. Die sind unter seiner Kontrolle. Auch wenn die das offiziell so anders darstellen, ja, die kämpfen gegen den, der kämpft gegen den. Stimmt. Deshalb glaube ich auch nicht an ein politisch funktionierendes System in dieser Welt. Ich bin sozusagen ein politischer Atheist. Ja, ich glaube nicht an Politik. Politik wird nichts verändern können. Wir brauchen Politik, weil es eine gewisse Ordnung bringt. Es ist besser als keine, es ist besser eine schlechte Regierung als keine Regierung zu haben. Das wissen wir, wir ordnen uns dem Staat unter und so weiter. Aber die endliche Lösung, die uns die Bibel zeigt übrigens, ist ja nicht Politik, es ist nicht Regierung, es ist nicht irgendein neuer, es ist Jesus, der kommt und eine Monarchie aufrichtet. Das wird die Lösung sein. Die Lösung ist, Jesus kommt zurück, wird alle seine Feinde töten und über die ganze Welt regieren. Bumm, das ist das Ende. Das ist einfach. Das ist ganz einfach, oder? Das ist gar nicht so schwer zu verstehen. Aber die Implikationen für uns, wie wir leben, dass wir verstehen, ich gehöre jetzt nicht mehr zu dieser weltlichen, zu diesem weltlichen Treiben, sondern ich habe jetzt ganz andere Prioritäten in meinem Leben. Ich lebe jetzt für ganz andere Grundsätze. Ich bin ein Pilger, ich bin ein Fremdling. Und dann wundere ich mich auch nicht, wenn die Leute mich verspotten, wenn sie mich hassen, wenn sie alles Mögliche über mich erzählen, dass ich vom Mars bin oder was auch immer. Das ist ja klar, ich bin ja völlig nicht, ich bin ja auch vom Mars in dem Sinne. Ich bin einfach von einer anderen Welt. Ich gehöre gar nicht mehr hierher. Ich gehöre jetzt zur Familie Gottes, nicht mehr zur Familie des Teufels. Das müssen wir uns erstmal bewusst werden. Und diese Gewissheit darfst du jetzt haben. Sei nicht traurig, wenn du von der Welt ausgeschlossen wirst, wenn du in der Gesellschaft der Letzte bist, wenn dich alle blöd finden, auf Deutsch gesagt. Es ist völlig egal, du gehörst zur Familie Gottes. Du bist ein Kind Gottes. Und deine Aufgabe ist es jetzt, ein Zeugnis zu sein in dieser sterbenden, kaputten, verlorenen Welt, damit noch einige gerettet werden können. Das ist der einzige Grund, warum wir noch hier sind. Weil alles andere werden wir im Himmel auch tun, anbeten, Gottes Wort hören, all diese Dinge werden wir im Himmel auch, wir werden Gott von Angesicht zu Angesicht sehen, aber evangelisieren, das können wir nicht mehr. Lasst uns deshalb ein Zeugnis sein in der Gewissheit, ich gehöre jetzt zur Familie Gottes. Ich bin jetzt ein neuer Mensch, ich bin eine neue Kreatur. Meine Werke und mein Handeln und mein Reden soll all diesem Zweck dienen, dass die Menschen von Christus hören. Das muss unsere alles vereinnahmende Leidenschaft werden. Und das weiß ich, dass nicht immer der Fall ist, aber das ist unser Ziel. Es ist wie in jeder Familie. Jede Familie hat Hausregeln. Ich meine, wir müssen eine gewisse Hausregeln haben. Zu Hause auch, wenn die Kinder nach Hause kommen von der Schule, was sie dann genau machen und sowas, sonst gibt es Chaos. Und genauso ist es auch bei uns jetzt, wenn wir zur Familie Gottes gehören, leben wir eben nach anderen Regeln. Ja, wir leben jetzt nach dem Gesetz Christi, nach dem, was Christus uns gegeben hat. Wir gehören jetzt nicht mehr zu dem Gesetz dieser Welt, zu diesem Treiben, was draußen vor sich geht oder was um uns herum geschieht. Wir sind jetzt ein Zeugnis in dieser Welt für Christus. Also wir haben die Gewissheit des ewigen Lebens, die Gewissheit des erhörten Gebets, Sieg über Sünde und Teufel und auch Gewissheit, zur Familie Gottes zu gehören. Schließlich jetzt noch die Gewissheit, den wahren Gott zu kennen. Das ist jetzt der vierte Test, Wahrheit. Wir wissen aber, wiederum dieses Wissen, Vers 20, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Amen. Und das ist interessant hier. Warum weiß ich die Wahrheit? Nun, der Sohn Gottes ist gekommen und hat mir das Verständnis gegeben, heißt es hier. Dianoia, das Denken, die Intelligenz, die Einsicht, das Richtige zu kennen. Diese Einsicht kommt nicht von mir oder von dir. Die hast du nicht selber in dir selbst produziert, das kannst du gar nicht. Das hat Gott uns geschenkt. Es ist ein Geschenk, der Glaube an die Wahrheit, die Erkenntnis der Wahrheit, dass unsere Gedanken nicht mehr verfinstert sind, so wie es in Epheser 4 heißt, ist ein Geschenk Gottes. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Dieses das nicht aus euch bezieht sich auf den Glauben und die Gnade. Beides in Epheser 2,8. Es ist Gottes Gabe. Also die Tatsache, dass du glaubst und dass du verstehst und dass das Wort Gottes für dich Sinn macht, ist ein Geschenk Gottes. Und du darfst die Gewissheit haben, jetzt den wahren Gott zu kennen und nicht mehr weitersuchen zu müssen. Du musst nicht mehr noch weitersuchen und überall in der Unsicherheit leben, sondern darfst wissen, ja, ich kenne den wahren Gott. Als ungläubiger Mensch sind wir nicht fähig, und das haben wir schon bei Paulus gesehen, wir sind nicht fähig, richtig zu denken. Unser Denken ist von der Sünde beeinflusst. Nicht nur unsere Lüste oder unsere Wünsche, sondern unser Denken ist auch falsch als Ungläubige. Und wir kämpfen ja auch noch damit als Christen, unser Denken jetzt beständig anzugleichen an das Wort Gottes. Mein Denken, was ich hatte als ungläubiger Mensch, war falsch und ist falsch. Und es muss jetzt angeglichen werden an das Denken Gottes. Hier haben wir, Paulus sagt es im Korintherbrief, den Sinn des Christus, die Gedanken Gottes. Und meine Gedanken müssen sich jetzt einreihen, unterordnen unter die Gedanken Gottes. Ich muss jetzt lernen, in Abhängigkeit von Gottes Wort zu denken, nicht mehr unabhängig. Das ist der große Irrtum des unabhängigen Denkens heute. Viele Leute denken, ja, ich bin ein Freidenker. Das ist absoluter Schwachsinn, das geht gar nicht. Du wurdest nicht geschaffen, um frei zu denken. Du wurdest geschaffen, um so zu denken, wie es Gott dir vorschreibt. Weil du bist sein Geschöpf. Du kannst nicht einfach sagen, ich mache jetzt meine eigene. Wir haben jetzt gesehen, die Menschen haben am Anfang gesagt, okay, wir machen jetzt mal unser eigenes Ding im Garten Eden. Und was ist dabei herausgekommen? Das ist dieser Schlamassel, den wir heute haben in der Welt. Das kommt dabei heraus, wenn du und ich nicht nach Gottes Gedanken handeln, sondern nach unseren eigenen. Das ist genau das, was dabei, das ist Sünde. Das ist das, was dabei herauskommt. Die Unabhängigkeit, die Autonomie von Gott, dieses Autonom, das heißt eigentlich, ich bin mir selbst Gesetz, das ist eine der größten Problematiken der Menschheit. So hat der ganze Schlamassel angefangen. Und wir dürfen jetzt wissen, wir kennen den wahren Gott, der uns die wahren Gedanken gibt über dieses Leben, die wahre Interpretation unserer Realität, die wahre Interpretation dieser Erde, woher wir gekommen sind, wohin wir gehen, was wir mit dieser Realität jetzt anfangen sollen, was unser Auftrag ist, was unser Sinn und Zweck ist, wozu wir hier sind. All das darfst du wissen. Ist wunderbar, oder nicht? Ist wunderbar. Und diese Gewissheit, die gehört dir, wenn du den wahren Gott kennst. Jesus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Das finden wir hier in Vers 20. Ganz interessant, einfach nur mal, um euch zu zeigen, dass wir genau lesen sollen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, wir sind in ihm, wir sind in Christus, wir sind mit ihm identifiziert, mit ihm verbunden durch den Glauben. In seinem Sohn Jesus Christus, dieser Jesus Christus, ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. All das ist in Christus zu finden. Er ist der wahrhaftige Gott. Einmal mehr ein Schlag gegen die Gnostiker hier. Natürlich, Jesus ist nicht nur ein Mensch, er ist Gott. Er ist Gott, Gott selbst. Nun, in Vers 21 heißt es dann noch, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Ich habe euch das bereits gesagt, diese Götzen hier sind nicht Statuen, das war damals nicht das Problem, sondern das Problem waren, sie hatten falsche Vorstellungen von Christus, die die Runde machten in den Gemeinden. Jede falsche Vorstellung von Christus ist ein Götze. Deshalb warnt er hier, du kennst den wahrhaftigen Gott, falle nicht auf die Götzen herein. Auf die falschen Christusse, die es heute gibt. Die falschen Ideen über Christus. Der katholische Christus der Zeugen Jehovas, der Christus der Evangelikalen, der nur deinen Wunsch erfüllt und alles macht, was du willst. All das sind falsche Christusse, Götzen, letztlich Götzen. Wir sollen dem wahren Christus folgen. Wir dürfen die Gewissheit haben, dass wir diesen wahren Christus erkennen durch die Schrift. D.L. Moody sagte einmal, der beste Weg, um zu zeigen, dass ein Stock verbogen ist, ist nicht darüber zu diskutieren, wie dieser verbogene Stock jetzt, warum der genau verbogen ist, sondern einfach einen geraden Stock daneben zu halten. Ganz einfach. Die Messlatte, der Zollstock des Wortes Gottes, muss neben uns gehalten werden. Und jetzt wollen wir sehen, wo die Krümmungen sind und wo wir uns zurechtzubiegen haben nach dem Wort Gottes. Und nicht die Bibel für uns zurechtbiegen, so das, was wir wollen, dass wir die Bibel das sagen lassen, was wir wollen, sondern umgekehrt. Den richtigen Christus zu kennen. Der gerade Stock ist die Schrift. Das, was die Apostel geoffenbart haben. Das, was von Anfang an da war. Und wir haben fünf Gewissheiten. Gewissheit des ewigen Lebens, Gewissheit des erhörten Gebets, Gewissheit des Sieges über Sünde, Gewissheit zur Familie Gottes zu gehören und Gewissheit den wahren Gott zu kennen. Wie kommen wir dahin? Und einmal mehr. Ich möchte dich einfach warnen, möchte dich ermahnen, möchte dich eigentlich bitten, ja, wenn du hier bist heute und Christus nicht kennst, dass du das ganz gut dir überlegst. Und wenn du denkst, ich bin schon seit Jahren Christ, ich bin schon seit 15 Jahren oder 20 Jahren oder 5 Jahren, wie auch immer Christ, aber eigentlich habe ich noch nie so richtig Veränderung erlebt in meinem Leben. Eigentlich dümple ich immer noch in denselben Sünden herum wie vor 10 Jahren. Dann bitte, lass das nicht an dir vorbei. Hör auf, dir was vorzumachen. Das kann nicht sein. Ich sage das kann nicht. Die Bibel sagt etwas anderes. Und es werden Menschen eines Tages vor Jesus stehen und die werden sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, in deinem Namen dies und jenes getan? Und Jesus wird sagen, was? Ich kenne euch nicht, hinweg mit euch. Und ich wünsche niemandem, dass er diese Worte hören muss, niemand. Aber es sind einige hier vielleicht, für die das zutrifft. Ich weiß es nicht, ich sehe nicht in dein Herz, ich kann es nur so aussprechen, prüfe dich. Siehst du, wenn du durch diese Tests gehst, die Johannes dir gibt, nimm dir den ersten Johannesbrief, mach das nächste Woche, nimm den ersten Johannesbrief und ganz praktisch setz dich hin und sag, gut, wie sieht es aus, Herr, bei mir? Hilf mir, zeig mir, dass ich wirklich das mache, was du hier sagst. Sehe ich das Licht deiner Heiligkeit in meinem Leben? Sehe ich ein beständiges Muster von der Bekenntnis von Sünden? Sehe ich ein Muster von Gehorsam? Wende ich mich wirklich vom Bösen ab und tue aktiv das Gute? Oder mache ich mir nur etwas vor? Bin ich nur ein Hörer des Wortes, aber nicht ein Täter? Jemand, der sich nur in den Spiegel schaut und sagt, oh ja, das sieht wirklich schlimm aus, und dann laufe ich davon und unternehme nichts dagegen. Das kann nicht sein. Wie sieht es mit deiner Liebe aus? Das größte Gebot, Liebe, such das Wohl des Nächsten. Bist du wirklich selbstlos? Eben kümmerst du dich um die Geschwister? Das finde ich ganz interessant. Johannes macht die Liebe zu den Geschwistern im Glauben zum Kriterium, das ewige Leben zu haben. Wenn du wirklich Christ bist, die Feindesliebe ist eine höhere Stufe, würde ich mal sagen. Die ist schwierig. Aber die Liebe zu den Geschwistern, hast du das in deinem Leben? Kümmerst du dich um Menschen? Gehst du Menschen nach? Sprichst du mit Menschen? Bist du jemand, der liebt, der kommuniziert und dann auch Taten? Tust du was, um die Nöte der Heiligen zu lindern? Oder bist du jemand, der sagt, ja, okay, wunderbar, schön, ja, ich bete für dich. Tschüss. Ja, das ist keine Liebe. Was machen wir konkret? Werdet konkret, das ist so wichtig. Wir können so schnell so mit diesen frommen, ja, Liebe und Gerechtigkeit und all diese Begriffe um uns schmeißen, aber verstehen wir wirklich, was es in unserem praktischen Leben bedeutet? Wahrheit, sei authentisch, gesunde Lehre, prüfe, was du hörst, was du liest, im Internet, was du von Predigern hörst, ja, auch von mir, du darfst gerne die Bibel nehmen und den Pascal prüfen und sagen, was der erzählt. Darfst du gerne machen, ich lade dich dazu ein, ich habe damit überhaupt kein Problem, aber prüfe es. Sei nicht leichtgläubig. Geh nicht jedem auf den Leim, der erzählt, er ist ein Christ. Es gibt viele. Oder ein Lehrer, oder ein Pastor, oder einen Doktortitel hat, was auch immer. Das heißt gar nichts. Gott interessiert das gar nicht, ob du einen Doktortitel hast oder nicht. Ihn interessiert die Wahrheit. Das müssen wir verstehen. Das führt dann wiederum zur Gewissheit. Dann darfst du wissen, ich bin ein Kind Gottes. Den Zollstock der Schrift an dich heranhalten. Lass das zu. Sei selbstkritisch. Lass das zu. Es ist sehr heilsam. Es ist manchmal schmerzlich, ich weiß. Es ist nicht leicht, überführt zu werden. Sam hat das heute Morgen auch gesagt, über Selbstbeherrschung. Das überführt uns alle. Wir sind alle, haben Dinge in unserem Leben, wo wir uns lernen müssen, selber zu beherrschen. Aber lade das ein. Sei willig, sei belehrbar. Lass dich überführen von Gottes Wort. Lass dich überführen von Geschwistern, die zu dir kommen und vielleicht sagen, hey, du könntest hier noch und da noch. Ja, danke für die Kritik. Wunderbar. Vielen Dank, ich hätte es selber nicht erkannt, hätte es selber nicht gemerkt. Und wir sehen alle schlecht aus, wenn wir neben Jesus stehen, wenn wir uns neben Jesus stellen, dann sehen wir alle schlecht aus, das weiß ich. Ja. Aber Jesus ist trotzdem der Standard. Und die Frage ist nicht, bin ich jetzt schon vollkommen? Das bin ich nicht. Aber bin ich Jesus ähnlicher als vor 5 Jahren? Bin ich Jesus ähnlicher als vor 10 Jahren? Die Frage musst du dir stellen. Und inwiefern und wo bin ich ähnlicher geworden wie Jesus? Oder bilde ich mir das nur ein? Lass uns mit dieser Frage in die nächste Woche gehen, uns selbst zu prüfen. Und ihr dürft gerne den 1. Johannesbrief einfach nochmal durchlesen, diese Fragen nochmal aufwerfen, wirklich zu überlegen, bin ich da. Und dann wirst du Freude erfahren. Dann wirst du das erfahren, was Johannes sagt im Kapitel 1, wo er sagt, und unsere Freude wird vollkommen sein, wenn er plötzlich sagt, ja, ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Halleluja, preist den Herrn. Und da möchte ich, dass jeder von uns ist. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns nicht im Ungewissen darüber gelassen hast, was dein Wille ist, dass wir dein Wort haben, das uns genau zeigt, wer wir sind oder wer wir eben nicht sind. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir uns nichts vormachen, dass wir uns selber prüfen, dass wir das beständig tun, unsere Sünden bekennen und geheiligt werden durch deinen Geist, dass wir Veränderung erleben in unserem Leben und dass wir es nicht dulden, dass Sünden sich in unserem Leben einfach so festsetzen und wir gleichgültig und teilnahmslos werden gegenüber deinen Geboten. Herr, bewahre uns davor, Bekenner zu sein, leere Bekenner, die eines Tages vor dir stehen und die Worte hören müssen, geh von mir, sondern hilf uns allen, dass wir durch die Tests, die Johannes uns gibt, auch in der heutigen, verwirrten Zeit, in der wir leben, Gewissheit unseres Heils haben dürfen. Danke, dass du uns das geoffenbart hast, dass du zu uns sprichst, Herr. Wir preisen dich und dich allein, den wahrhaftigen Gott und das ewige Leben. Amen.